Seine Sehnsucht nach dem Vater konnte aber auch Hiltrud höchstens vorübergehend lindern, nicht stillen. Michael sehnte sich nach dem Land, in dem sie gemeinsam auf die Geschöpfe aus der Leere gewartet, nach ihnen geforscht und über sie gerätselt hatten. In manchen Nächten träumte er von des Vaters Bildern, die an den Rändern zu brennen begannen, von den Figuren, die in ihrer Einsamkeit darauf stillstanden, bis die Flammen sie verschlangen. Er streckte vergeblich die Hände aus, um sie zu retten, und sehnte sich nach ihnen, sobald das Feuer sie ihm fortgenommen hatte, bis er von seinem Weinen erwachte. Im Tageslicht erschien das alles weniger dramatisch. Es war eng in der Wohnung. Der Vater kam nicht zum Mahlen und der Winter drohte. Es war kein Wunder, dass die Nerven bloß lagen. Als sich schließlich durch einen Bekannten aus der Christengemeinschaft die Möglichkeit eines Umzugs ergab, wagte Michael zu hoffen, es könnte doch noch eine Wendung zum Besseren geben. Sie würden neuerlich in Schwabing wohnen, als Untermieter in der Wohnung von Ferdinand Schmitz, dem Landschaftsmaler, der ihnen nicht nur zwei Zimmer mit Küchenbenutzung, sondern ein großes Atelier überlassen wollte. Der Vater würde sich erholen, würde Krieg und Flammen hinter sich lassen, und sie hätten wieder ein Zuhause, wie im bunten Haus, wie in Obermenzing. Zumindest aber wäre die neue Wohnung ein Ort, an dem er die Eltern unbesorgt allein lassen konnte, um mit Hiltrud auf eine Jugendfreizeit an den Starnberger See zu fahren. Anfangs sah es so aus, als könnte sich das Wunder dieser Wendung zum Besseren tatsächlich vollziehen. Der Vater begann wieder zu malen, nahm das Atelier in Besitz und begab sich im Dunkel auf Suche nach neuen Visionen. Zugleich ging er wieder unter Menschen, traf sich mit anderen Künstlern und unternahm in ungewohnter Pragmatik Schritte, um einen Berufsverband zu gründen. Der erste Galerist ließ sich vor der Tür der Schmitzschen Wohnung blicken, bald darauf der zweite. Jemand kaufte, wenn auch zögerlich, ein Bild, in die Haushaltskasse floss ein wenig Geld. Eine Reise nach Italien war im Gespräch, sobald auf zerstörten Verkehrswegen und in kriegsverwirrten Ländern ein Reisen wieder möglich war. In die Planung dieser Reise bezog er jedoch Michael nicht ein, als hätte es die gemeinsamen Träume, die beschworenen Bilder, das aus geteilter Sehnsucht gesponnene Garn, das sie zusammengehalten hatte, nie gegeben. Der Lichtstreif aus Hoffnung in des Vaters beruflicher Entwicklung konnte nicht lange darüber hinwegtäuschen. Es würde kein Wunder geschehen, keine Wendung zum Besseren geben. Sie hatten den Krieg und die vernichtenden Flammen ins neue Zuhause mitgenommen, wie den bemalten Schrank und den verbeulten Kocher. Die Eltern stritten sich weiter, stritten sich bis aufs Blut, wie zwei ineinander verbissene Hunde. Nein, das war nicht richtig. Nur die Mutter schien sich in den Nacken des Vaters verbissen zu haben. Der Vater hingegen verdrehte die Augen, stöhnte, murmelte zornig Verzweifeltes vor sich hin, doch er blutete nicht. Auch mit Michael stritt er nicht wie mit seinem Liebsten und Nächsten, sondern wie mit einem entfernten Verwandten, der ihm lästig fiel und von dem er enttäuscht war. Gewiss war er auch selbst ein anderer Mensch geworden, vermutete Michael, einer, den der Vater nicht mehr mögen konnte. Aber ich, durchfuhr es ihn, ich mag den, der ich geworden bin. Der neue Michael lebte aus ganzer Kraft, tanzte auf den Trümmern der zerstörten Welt und legte dabei eine Zähigkeit an den Tag, für die er sich selbst Respekt zollen wollte und für die er glaubte, auch den Respekt des Vaters zu verdienen. Trotz bäumte sich in ihm. Er hielt der Not stand, er schlug sich durch Elend, Chaos und Gewalt, ohne darin verloren zu gehen, es gab keinen Grund, ihn niederzumachen. Schließlich wart ihr es, nicht wir, die Katastrophe nicht verhindert haben.